Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
Also wenn Sie Bäcker, die sich jetzt ein Nischenmodell suchen, in dem sie sehr hochwertiges Brot produzieren, was wirklich tatsächlich beim Discounter eben nicht so haben ist, ich glaube, dass die sehr gut überleben können. Ich glaube auch, dass die höhere Preise durchsetzen können. Es gibt in meinen Augen sowieso viel zu viele Bäcker. Also von meiner Wohnung aus kann ich innerhalb von 2 Minuten zu bestimmt 5 Bäckern gehen. Das kann eigentlich ein Gleichgewicht sein. Und wenn davon ein paar verschwinden würden, glaube ich, dass das nicht schlimm ist.
Wie schlimm wird es mit der Wirtschaft wirklich in den nächsten Wochen und Monaten? Fragen wir einen Experten, fragen wir Reint Grob.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich die Nachrichten verstehen, erfahren, woher Wohlstand kommt und wie er wieder verschwindet. Vom Wissen der Experten profitieren, das ist Tonspur Wissen. Wie schön, dass Sie wieder da sind. Tonspur Wissen gibt es in jeder Podcast-App und bei Spotify. Empfehlen Sie uns weiter, wenn Sie mögen, am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Es wird nicht lustig in diesem Winter, so viel ist schon mal klar. Energie ist knapp und teuer, die Konjunktur macht schlapp, Firmen und Arbeitsplätze sind in Gefahr. Wie schlimm wird es wirklich und was kann man dagegen tun? Wäre es gut, wenn der Staat jetzt dem Bäcker um die Ecke verspricht, dass er auf jeden Fall weitermachen darf? Darüber rede ich jetzt mit Reint Grob. Er ist Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle und lehrt Volkswirtschaft an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Hallo, Herr Grob.
Guten Morgen, Frau Weidenfeld.
Herr Grob, wie schlimm wird der Abschwung?
Ja, im Moment prognostizieren wir so 1,5% für nächstes Jahr. Das ist die IWH-Prognose und ich glaube auch nah an dem, was die meisten erwarten. Das ist eine Rezession. Ich denke mal, so schlimm wird es auch mindestens werden.
Das hört sich aber jetzt verglichen mit den letzten Rezessionen, die wir hatten, -4,8% in der Corona-Pandemie, -5% in der Finanzkrise, hört sich das jetzt echt nicht so schlimm an.
Da haben Sie recht, das hört sich nicht so schlimm an. Aber es ist natürlich schon so, dass wir am Ende immer noch nicht so wirklich aus der Corona-Geschichte raus sind. Und jetzt haben wir schon wieder eine Rezession. Darüber hinaus, und das sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil ich damit die eigenen Prognosen ein bisschen unterminiere, aber wir haben halt Probleme als Ökonomen, diese Wendepunkte in der ökonomischen Aktivität sehr gut vorherzusagen. Und insofern wäre ich persönlich auch nicht überrascht, wenn es am Ende nicht 1,5, sondern doch 3% sind nächstes Jahr. Es ist halt so, dass wir wahnsinnig viel Unsicherheit haben im Moment. Ne? Wir wissen halt nicht, wie lange dieser komische Krieg dauert. Wir wissen nicht, wie die Energiepreise sich deswegen entwickeln. Wir wissen nicht, wie die Lieferketten sich entwickeln aufgrund der China-Corona-Politik. Das sind also so wahnsinnig viele Unsicherheitsfaktoren. Und das führt natürlich dann auch am Ende zu Zurückhaltung bei Investitionen und bei anderen Faktoren, die wir vielleicht noch nicht vollständig in diesen Prognosen reflektiert haben.
Das heißt, die Leute haben Angst, die Unternehmen haben Angst, dass es dann am Ende doch schlimmer kommt, wie Sie das jetzt auch andeuten. Also China, die immer ganze Millionenstädte abschließen, wenn irgendwo ein Corona-Fall ist und damit natürlich auch das, was da produziert wird, die Häfen, die da sind, eben auch abschließen. Das ist ein Riesenthema für die Weltwirtschaft. Der Ukraine-Krieg ist natürlich ein Riesenthema für die Weltwirtschaft. Die Energiepreise, die Frage, nicht nur kann man es bezahlen, sondern kriegt man auch genug, ist ein Riesenthema. Und das alles macht die Konjunktur noch unsicherer und nicht nur, weil Sie das nicht so gut vorhersagen können, aber es lauern da eben überall noch dunkle Ecken, bei denen man nicht weiß.
Ja, es macht eben unseren Job wahnsinnig schwierig. Also wenn Sie da in so einer Umgebung was vorhersagen wollen, dann müssen Sie...
Wie heißt der Hund, Herr Grob? Sie müssen es sagen.
Der Hund heißt Bootsmann, wie der Hund bei Astrid Lindgren. Ich weiß nicht, ob die Ferien auf Saltkrokan.
Ferien auf Saltkrokan. Das ist dann, ist es dann Bernardiner etwa?
Nein, das ist eine englische Bulldogge. Also vielleicht ein bisschen ähnlicher Hund, aber...
Ein Kampfhund?
Nein. Englische Bulldoggen sind die Kampfhuser, wenn Sie wollen. Aber von Kampfhund kann okay. Da keine Rede sein.
Dann bin ich jetzt beruhigt. Also Herr Grob hat einen Hund im Büro, der heißt Bootsmann und ist kein Bernardiner, im Gegensatz zu dem aus den Astrid Lindgren-Büchern. Und wir reden jetzt weiter über ernste Dinge, nämlich über die Frage, wenn wir sagen, es wird möglicherweise schlimmer, als es im Moment prognostizierbar ist, aber vielleicht ja auch nicht. Trotzdem wissen wir eine Sache, dass wir mehr Insolvenzen haben werden. Wir haben jetzt so die ersten großen oder halbwegs großen Insolvenzen gesehen bei Hakle, dem Toilettenpapierhersteller, dem Schuhhändler Görz, vielen, vielen anderen kleinen Unternehmen auch. Was ist das? Warum haben wir auf einmal Insolvenzen, die wir in der Corona-Zeit nicht hatten?
Na gut, eigentlich ist die große Überraschung ja gewesen, dass wir in der Corona-Zeit so wenig Insolvenzen hatten. Was allerdings natürlich zu tun hatte damit, dass der Staat interveniert hat. Also erstens hat er einfach sehr viele Hilfen bezahlt, vielleicht zu viele Hilfen. Auch vielleicht an Unternehmen, die gar nicht mehr wirklich ein Geschäftsmodell hatten. Und wir haben natürlich die Insolvenzpflicht ausgesetzt. Das heißt, Unternehmen, die insolvent waren, haben nicht Insolvenz erklären müssen, wie sie das sonst hätten. Und das hat die Zahl wahrscheinlich künstlich gedrückt. Also deswegen hatten wir weniger Insolvenzen, als es eigentlich gab.
Und jetzt kommen die anderen.
Und im Moment haben wir eben diese beiden Sonderfaktoren nicht. Also wir zahlen keine Hilfen an Unternehmen und wir, jedenfalls noch nicht. Und wir haben die Insolvenzpflicht immer noch. Also wir haben sie nicht ausgesetzt. Gleichzeitig ist es auch so, dass vielleicht der Unterschied zwischen der Corona-Geschichte und dieser gegenwärtigen Inflations- und Energiekrise, die wir haben, der ist, dass wir angenommen haben, dass wenn Corona weg ist, die Geschäftsmodelle der Unternehmen weiterhin funktionieren. Also es ist nur ein temporärer Effekt. Wir haben halt temporär geringe Nachfrage, wir haben temporär Lockdowns oder sonst irgendwelche Maßnahmen. Aber wenn die Corona-Geschichte vorbei ist, dann ist alles wieder wie vorher. Das Problem an dieser Energiekrise ist, dass wir nicht glauben, dass alles wieder so sein wird wie vorher, einfach weil diese Energiegeschichte, selbst wenn jetzt der Ukraine-Krieg schnell endet, die Energieversorgung Deutschlands wird sich sehr stark verändern und Energiepreise werden wahrscheinlich mittelfristig deutlich höher bleiben, als sie jetzt sind, was wiederum heißt, dass einige Unternehmen ihr Geschäftsmodell einfach nicht mehr so weiterfahren können, jedenfalls die Unternehmen, die sehr abhängig waren von dem günstigen russischen Gas.
Was heißt das denn? Also heißt das, dass diese Unternehmen jetzt zumachen? Also wie Papierhersteller, Toilettenpapierhersteller sind klassisch extrem energieintensiv, weil man eben für Papier viel Energie braucht. Aber trotzdem wird man ja in Zukunft noch Toilettenpapier brauchen. Also machen diese Unternehmen nur hier zu und machen die woanders wieder auf, wo die Energie billiger ist? Oder gibt es einfach Geschäftsmodelle, die sich jetzt erledigen, weil wir in Zukunft keine billige Energie mehr haben werden und zwar wahrscheinlich weltweit nicht mehr?
Ich denke das Zweite. Ich denke schon, dass bestimmte Geschäftsmodelle sich nicht rentieren werden. Das heißt nicht, dass wir nicht weiterhin Toilettenpapier brauchen und auch kaufen werden, aber wahrscheinlich nicht mehr in Deutschland produziert, sondern irgendwo anders, wie Sie sagen, wo wahrscheinlich Energiepreise doch noch etwas günstiger sind. Da gibt es ja Länder, wo das so ist, übrigens in den USA auch. Aber es wird einige Firmen und einige Geschäftsmodelle geben, die eben nicht diese Krise überleben werden. Und das ist ein Strukturwandel. Wir brauchen einen Strukturwandel. Wir wollen ja auch am Ende einen Strukturwandel hin zu erneuerbaren Energien. Und das heißt, dass bestimmte Unternehmen schließen werden und neue werden aufmachen müssen. Jedenfalls die, die sich nicht an die neue Umgebung anpassen können. Und das sind schon einige. Und das sollten wir auch nicht mehr verhindern als Staat, weil sonst wird es nur noch teurer.
Also lassen Sie uns über das Verhindern als Staat gleich nochmal reden, aber Sie sagen jetzt auch so freundlich, es werden einige Unternehmen schließen müssen, das hat ja der Bundeswirtschaftsminister Habeck auch gesagt und hat gesagt, es sind aber gar keine Insolvenzen dann.
Was er da so gesagt hat, weiß ja keiner so genau, glaube ich, aber ich habe es nicht so richtig verstanden. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn man kurzfristig einen Einbruch der Nachfrage nach den Produkten hat, also die Bäckerei, wo keiner Brötchen kaufen will, das muss nicht unbedingt heißen, dass das Unternehmen insolvent ist. Insolvenz ist ja was anderes. Das heißt ja, das Unternehmen ist überschuldet, kann seine Schulden nicht bedienen, beziehungsweise hat kein Eigenkapital mehr. Das ist nicht unbedingt notwendigerweise so, in dem Moment, wo wir weniger verkaufen. Bloß irgendwann ist es natürlich so. Also es ist schwierig, ein Unternehmen weiterzuführen, wenn es keine Nachfrage mehr gibt nach den Gütern. Das heißt, eine Frage der Zeit, wann wir diese Effekte dann auch in den Insolvenzstatistiken sehen.
Das heißt, ein Wochenende, eine Woche, einen Monat ohne Brötchenverkauf kann ein Unternehmen überleben, wenn es sechs Monate...
Und das hängt ein bisschen von den Reserven ab, die die Unternehmen haben. Und es war ja so, und das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir relativ wenig Insolvenzen gesehen haben während der Corona-Zeit, dass die Unternehmen, als die Corona-Krise kam, sehr große Reserven hatten. Also gerade in Deutschland hatten sie sehr viel Eigenkapital, also sie konnten sehr viel Eigenkapital aufbrauchen, ohne Insolvenz erklären zu müssen. Aber sie haben eben viel Eigenkapital aufgebraucht und sind jetzt längst nicht mehr so gut aufgestellt, dadurch sehr viel in einer sehr viel prekäreren Situation und sozusagen empfindlicher und verletzlicher, wenn also dann tatsächlich selbst vorübergehend die Nachfrage nach einem Produkt eingeht.
Eigenkapital ist das, was ein Unternehmen in der Kasse hat und auf dem Konto hat, ohne dass es zur Bank muss, wenn das Geschäft mal nicht so läuft. Jetzt haben Sie eben gesagt, der Staat sollte da auch nicht eingreifen. Er tut es aber. Also Strukturwandel, haben Sie gesagt, ist nötig. Unternehmen, die kein gutes Geschäftsmodell haben, das tragfähig ist, auch in einer dekarbonisierten Wirtschaft, die müssen jetzt irgendwann zumachen, weil das Geschäftsmodell sich erledigt. Der Staat macht aber ja was anderes. Der Staat geht immer wieder hin und beteiligt sich an der Lufthansa, an Uniper, an allen möglichen Unternehmen, damit die nicht pleite gehen. Oder er sagt den kleinen und mittleren Unternehmen, du musst gar nicht zum Insolvenzrichter gehen, wenn du überschuldet bist, also wenn du deine Rechnungen nicht mehr bezahlen kannst, weil erstens helfen wir dir, die Rechnung zu bezahlen und zweitens setzen wir diese Verpflichtung aus. Also niemand kriegt dich am Haken wegen Insolvenzverschleppung, wenn du einfach nur mal deine Rechnung nicht bezahlst. Warum ist es nicht sinnvoll, so vorzugehen als Staat?
Es ist eben sinnvoll, so vorzugehen, um es mal andersrum auszudrücken, in dem Moment, wo Sie glauben, dass ein Unternehmen an sich ein vernünftiges Geschäftsmodell hat, aber nur durch temporäre Faktoren, wie die Corona-Lockdown-Geschichte zum Beispiel, temporäre Faktoren dazu führen, dass es im Moment in finanzielle Schwierigkeiten bekommt. Da will der Staat, es ist sinnvoll für den Staat zu intervenieren, einfach deshalb, weil natürlich das Unternehmen einen gewissen Wert in sich selbst darstellt. Es hat seine Mitarbeiter, die sind ausgebildet, die können bestimmte Dinge, das Unternehmen kann bestimmte Dinge leisten und es dann kaputt gehen zu lassen, bloß damit es dann nach der Krise wieder neu gegründet werden muss, ist ineffizient, aus ökonomischer Sicht. Das heißt, in so einer Situation, wo es einen temporären Faktor gibt, der das Unternehmen daran hindert, erfolgreich zu sein, ist es sinnvoll, kann es sinnvoll sein für den Staat zu sagen, ich helfe dir jetzt temporär und danach ist es dann eben wieder vorbei und dann kannst du weiterarbeiten. Im Moment ist aber erstens diese Krise, die wir sehen in der Energieversorgung mit den sehr hohen Energiepreisen, wahrscheinlich nicht besonders temporär. Also jedenfalls würde ich vorhersagen, dass auch in 10 Jahren die Energiepreise noch deutlich höher sind. Das heißt, es ist jetzt nicht die Begründung für den Staat, kann jetzt eben hier nicht sein, oh, das ist ja nur ein temporärer Effekt, deswegen müssen wir oder sollten wir einem Unternehmen helfen, sondern wir verzögern einfach nur dann, dass dieses Unternehmen sowieso pleite geht irgendwann. Und das ist eigentlich staatliche Gelder, verschwendete staatliche Gelder. Also das sollten wir nicht tun. Bloß das zu unterscheiden, welches Unternehmen ist jetzt eins, was nur temporär betroffen ist von höheren Energiepreisen und ein anderes nicht, das ist natürlich für den Staat notorisch schwierig. Und deswegen sollte er bei solchen Sachen allgemein zurückhaltend sein.
Aber es ist ja nicht nur notorisch schwierig. Er greift ja möglicherweise auch ein. Nehmen wir mal die Lufthansa. In der Corona-Pandemie wurde die Lufthansa und wurde auch die TUI, dieser große Touristikkonzern, staatlich vor der Insolvenz bewahrt. Jetzt sagen die alle seit ein paar Tagen, wir haben ja alles zurückgezahlt und der Staat hat ein fettes Geschäft damit gemacht. Das kann ja alles sein. Nur wir reden über Branchen, in denen es Überkapazitäten gibt, ganz offensichtlich. Also in denen das ein oder andere Geschäftsmodell in Zukunft eben auch nicht mehr tragfähig sein wird, in dem Unternehmen ausscheiden werden und ausscheiden müssen. Und welches Recht hat denn dann der Staat zu sagen, ich finde aber die Lufthansa, weil die so einen schönen Namen hat oder weil es ein schönes, großes deutsches Unternehmen ist, die sollten überleben, während wir mit Ryanair zum Beispiel kein Mitleid hätten.
Frau Weinberg, ich kann Ihnen nur vollkommen zustimmen. Alles, was Sie sagen, ist vollkommen richtig. Das ist eben vielleicht der Unterschied zwischen Politik und vernünftiger Wirtschaftsführung oder Wirtschaftspolitik. Also es geht eben da um Wählerstimmen, es geht da um auch Lobby-Einfluss in der Politik. Die Lufthansa hat einfach eine stärkere Lobby als jetzt irgendein Handwerksbetrieb auf dem Land. Das ist so und deswegen ist es am Ende leichter, die Riesenbeträge, die der Lufthansa da zur Verfügung gestellt wurden, zu rechtfertigen als jetzt die kleineren, viel kleineren Beträge, die einem Handwerksbetrieb zugutekommen könnten.
Das heißt, dass Größe und Name und das eine große Rolle spielt bei der Frage, ob ich am Ende ein Insolvenzrisiko habe, ein hohes oder nicht so hohes.
Absolut, das ist so, ja.
Das heißt für die nächsten Wochen und Monate, dass man sich schon mal umgucken sollte, wenn man in einem kleinen Unternehmen arbeitet, während wenn man bei Uniper ist, dann kann man, obwohl dieses Unternehmen, dieses riesige Gasversorgungsunternehmen wirklich im Monat Milliarden verbrennt, weil sie ihre eigenen Gasrechnungen nicht bezahlen müssen, kann ich mich als Mitarbeiter von Uniper vergleichsweise sicher fühlen.
Ja, ich befürchte, Sie haben recht, das ist so, ja. Also Sie können sich wahrscheinlich als, also jetzt gerade bei Juniper, da gibt es ja eine Sonderbehandlung, es gibt ja da nur nicht, es gibt ja gar kein Bailout von Juniper, sondern es gibt diese seltsame Umlage, die noch fragwürdiger ist aus verschiedenen Gründen, wenn Sie wollen, können wir gleich nochmal drüber reden. Aber ja, richtig, Sie können bei Juniper eigentlich relativ sicher sein, dass zumindest die überwiegende Anzahl der Mitarbeiter ihren Job erhalten wird, während jetzt bei Handwerk bis 7 bin ich gar nicht so sicher. Also es ist tatsächlich im Moment so, dass viele Handwerksbetriebe tatsächlich auch höhere Preise durchsetzen können. Also es ist ja so, dass ein Unternehmen nur dann von der Inflation betroffen ist und von höheren Energiepreisen, wenn sie diese Preise nicht weitergeben können an ihre Kunden. Nur ist es aber so, dass im Moment die Situation im Baugewerbe so zu sein scheint, so wie ich das sehe, dass tatsächlich diese Unternehmen ihre Preise stark erhöht haben und damit gar nicht so schlecht damit leben können mit der gegenwärtigen Situation. Ganz gefährlich oder schwierig sind eben Branchen, in denen sehr starker Wettbewerb herrscht, auch vielleicht sehr stark internationaler Wettbewerb aus Ländern, deren Energiekosten nicht so stark gestiegen sind, die dann aber eben als deutsches Unternehmen ihre Preise nicht so stark erhöhen können, weil sie dann ihre Kunden verlieren würden. Und die sind natürlich besonders betroffen. Das heißt, es ergibt sich am Ende ein sehr differenziertes Bild von Unternehmen, die zum Teil damit leben können, die das weitergeben können, die höheren Einkaufspreise für Energie, aber auch für andere Dinge, und Unternehmen, die das nicht können und deswegen große Schwierigkeiten haben, und dann wieder Unternehmen, wo das langfristig zu einem nicht existenten Geschäftsmodell führt, oder Unternehmen, wo das eben nur ein kurzfristiger Faktor ist, die dann aber am Ende ihre Produktion zum Beispiel umstellen können, auch weniger in energieintensive Produktion oder auf erneuerbare Energien umstellen können oder wie auch immer, und die dann am Ende wieder ein vernünftiges Geschäftsmodell haben. Das ist eine sehr komplexe, vielschichtige Problematik, und da ist natürlich einfach auch der Staat und ein Bundeswirtschaftsministerium ein Stück weit völlig überfordert, da zu unterscheiden, wer soll denn jetzt da Geld bekommen und wer nicht.
Sie sagen, die sind überfordert, aber trotzdem müssen sie ja und sie wollen ja auch. Also die sagen ja, sie werden, you'll never walk alone, das sagt der Kanzler, und der Wirtschaftsminister, der muss es dann umsetzen. Und wenn Sie sagen, die sind überfordert, dann würde ich das sofort unterschreiben. Das scheint ja so zu sein. Trotzdem werden sie es machen. Was heißt das für die Berechenbarkeit zum Beispiel von Wettbewerb? Also die sind ja im Moment, reden ja immer alle über die Bäcker und sagen, die Bäcker, die können eben ihre Preise nicht weitergeben, weil die eben die Discounter im Nacken sitzen haben, die da für 10 Cent ein Brötchen backen. Und der Bäcker kann eben nicht seine Gasrechnung auf ein Brötchen am Ende umrechnen und für das Brötchen 1 Euro verlangen. Aber woher weiß dann der Wirtschaftsminister, dass der Bäcker den Discounter um die Ecke hat und der andere hat ihn nicht und kann den Preis eben durchsetzen?
Das weiß er eben nicht. Das kann er auch nicht wissen. Und es ist eben so, dass eben vielleicht das kleine Bäckermodell nur dann funktioniert, wenn dieser Bäcker tatsächlich bessere Brötchen macht, was ich tatsächlich ein bisschen vermisse. Also es gibt unglaublich viele diese Massenbrötchen, schmecken alle gleich. Also ehrlich gesagt sind die Discounterbrötchen gar nicht mehr schlechter als die beim Bäcker an der Ecke. Also wenn die Bäcker, die sich jetzt ein Nischenmodell suchen, in dem sie sehr hochwertiges Brot produzieren, was wirklich tatsächlich beim Discounter eben nicht zu haben ist, ich glaube, dass die sehr gut überleben können. Ich glaube auch, dass die höhere Preise durchsetzen können.
Also Sie würden sagen, auch kein Mitleid mit den Bäckern, die sollen besser backen, dann werden sie ihre Sachen verkaufen, und wenn sie schlechter backen, dann ist es kein, dann muss man ihnen nicht nachweinen.
Es gibt in meinen Augen sowieso viel zu viele Bäcker. Also von meiner Wohnung aus kann ich innerhalb von 2 Minuten zu bestimmt 5 Bäckern gehen. Das kann eigentlich ein Gleichgewicht sein. Und wenn davon ein paar verschwinden würden, glaube ich, dass das nicht schlimm wäre.
Also Sie haben kein Mitleid mit den Bäckern, ich schon. Ich finde Bäckereien irgendwie, ich finde, die riechen schon vor allem so gut. Also
ja, die riechen nicht mehr so gut wie früher, Frau Weinfeld. Das wissen Sie auch. Früher haben Bäcker viel besser gerochen als heute.
Früher war alles besser, Herr Graf. Früher war alles besser. Was ich eigentlich wissen wollte, ist, müssen wir denn überhaupt Mitleid haben? Weil wir können ja auch sagen, es gibt so einen Riesenfacharbeitermangel. Jeder Geselle, der heute in der Bäckerei seine Arbeit verliert, kann sich mit 6 Monaten Umschulung als Energieberater irgendwo verdingen. Oder jeder Mitarbeiter eines mittelständischen Elektrobetriebes kann ohne Probleme jederzeit irgendwo anders eine Stelle finden. Und eigentlich könnten ja Rezessionen auch gut sein, um einfach Arbeitskräfte also einen Mangel an Arbeitskräften effizienter zu verteilen.
Also wie Frau Weinfeld wieder, kann ich sagen, wollte ich auch gerade erwähnen. Also es ist im Moment der einzig, wenn Sie so wollen, in Anführungsstrichen gute Faktor, den wir im Moment haben. In dieser wirklich sehr schwierigen Situation, auch für die Bundesregierung. Ich will das gar nicht jetzt so salopp sagt, oh, die sind überfordert, das ist auch ein Stück weit unfair natürlich, weil es auch wirklich eine schwierige Situation ist. Aber ein Faktor, der uns entgegenkommt im Moment in diesem Anpassungsprozess, ist tatsächlich die Arbeitskräfteknappheit, die grundsätzlich langfristig oder auch mittelfristig ein Riesenproblem darstellt. Aber kurzfristig ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, dass händeringend in einigen Branchen Arbeitskräfte gesucht werden und dass deswegen wahrscheinlich die Arbeitslosigkeit, auch wenn wir jetzt tatsächlich sich diesen Prozess, ohne dass der Staat interveniert, fortsetzen lassen, dass eben bestimmte Branchen Leute freisetzen, dass diese Leute sehr schnell einen neuen Job finden können, wenn sie wollen, und ich denke, sie wollen das, und dass damit am Ende die wirtschaftlichen Auswirkungen geringer sind. Also meine höhere Arbeitslosigkeit hat riesige Kosten für die Einzelnen, für die Wirtschaft, ein völlig ineffizientes Ergebnis, weil einfach Arbeitskraft sozusagen verschwendet wird, als Ökonom betrachtet. Es könnte sein, dass tatsächlich dadurch, dass die Arbeitskräftemangel so groß ist in vielen Branchen, dass eben sich das nicht in Arbeitslosigkeit und damit auch nicht in einer nachlassenden Nachfrage zum Beispiel so stark niederschlägt, wie das sonst vielleicht der Fall gewesen wäre, sagen wir zu einer Zeit, wo wir deutlich höhere Arbeitslose erwarten.
Jetzt haben wir gesprochen über die Rezession, die möglicherweise stärker und schärfer ausfällt, als wir das im Moment prognostizieren. Wir haben geredet über Insolvenzen, die möglicherweise stärker ansteigen werden, als wir das in den vergangenen 3 Jahren gesehen haben und ganz sicher stärker ansteigen werden, als wir das in den vergangenen 3 Jahren gesehen haben. Wir haben über die Überforderung, mit allem Respekt, über die Überforderung des Staates gesprochen bei der Frage, wem hilft man nicht. Wir haben über marktwirtschaftliche Prozesse gesprochen, die gebremst werden oder eben auch falsch gesteuert werden. Und wir haben als einzige gute Nachricht darüber geredet, dass der Arbeitsmarkt wahrscheinlich nicht so einbrechen wird, dass wir Massenarbeitslosigkeit bekommen. Trotzdem ist es ja so, wenn man alles zusammennimmt und guckt auf die letzten Krisen, die wir hatten, die Finanzkrise, die Corona-Krise, wir haben darüber schon gesprochen, die Euro-Krise. Am Ende war Deutschland, obwohl es so wahnsinnig ineffizient ist, ist eigentlich immer ganz gut da rausgekommen und ganz gut gefahren. Wie kommen wir diesmal raus?
Tja, ich meine, ich sehe ja, wir haben aber einen Faktor noch nicht so richtig gesprochen und das ist, wie muss die EZB, die Zentralbank, auf diese hohen Inflationsraten reagieren? Und woher kommen überhaupt die hohen Inflationsraten? Also wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, über höhere Energiepreise, über Lieferkettenprobleme. Das sind aber Angebotsprobleme. Also am Ende wollen wir ja, dass Unternehmen investieren, damit sie weniger abhängig sind von Russland Energie oder von China in ihrer Produktion. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht, dass die Unternehmen aufhören zu investieren, sondern sie sollen investieren. Gleichzeitig funktioniert aber die Geldpolitik über höhere Zinsen nur dann, wenn... Oh, Bootsmann.
Ruhe. Ich glaube, Bootsmann hat genug.
Ja, er ist unruhiger im Büro. Also ich nehme ihn jetzt, man muss sich dran gewöhnen, er ist 4 Monate alt. Ne? Also, es ist halt so, dass die EZB in ihrem Toolkit sozusagen, also die Maßnahmen, die sie ergreifen kann, um die Inflation zu reduzieren, was ja nun ihr Job ist, leider nicht so viele Mittel hat. Sie hat eben nur das Mittel, die Zinsen zu erhöhen, was sie auch tut, auch jetzt nachdrücklich tut. Das ist auch sicher richtig so. Bloß der einzige Mechanismus, wie das wirklich zu niedrigeren Inflationsraten führt, ist über die Nachfrage. Also, dass die Nachfrage reduziert wird und die Arbeitslosigkeit steigt. Leider ist das der einzige Weg. Das heißt, auch deswegen bin ich der Meinung, dass wir wahrscheinlich eine höhere, größere Rezession sehen werden, als wir das im Moment erwarten, weil die EZB, um die Inflationsraten runterzubekommen, gar keine andere Wahl hat. Wir hatten ja eine Weile gedacht, die Lieferkettenproblematik, die Energieproblematik, das sind kurzfristige Probleme, die gehen so wieder weg. Da muss die EZB gar nicht so viel machen. Das war ein Fehler. Sie muss was machen, weil eben die Inflationserwartungen schon betroffen sind. Das heißt, die Leute erwarten höhere Inflation. Und wenn sich erstmal höhere Inflationserwartungen festsetzen, dann wird es ganz noch schwerer für die EZB. Aber im Moment ist es so, dass die EZB einfach die Zinsen erhöhen muss. Und wenn dann eben die Nachfrage nicht zurückgeht, dann hat sie nichts gewonnen, dann reduziert sie die Inflation.
Ja, also das ist halt eben...
Eine ganz schwierige Situation, wie die Amerikaner sagen würden, between a rock and a hard place. Also zwischen einem Stein und einer harten Oberfläche hockt die EZB und ein ganz egal, was sie macht, Es ist einfach.
Du musst die Konjunktur wahrscheinlich stärker bremsen, als sie das tun würde, normalerweise, weil eben die Inflationsraten so wahnsinnig hoch sind. Und sie kann eben eigentlich nur, wenn sie die Zinsen erhöht, bremst sie automatisch.
Sie hat ja nur dieses eine Mittel. Sie kann ja nur, mehr kann sie gar nicht machen. Ne? Also sie kann ihre Anleihekäufe zurückzahlen, das hat aber einen ähnlichen Effekt, zurückfahren, oder sie kann eben die Zinsen erhöhen. Aber viel mehr andere Mittel hat sie ja gar nicht.
Herr Grob, das sind keine besonders guten Aussichten für diese Rezession und die Frage eben, kommen wir da am Ende wieder besser bei raus? Aber trotzdem vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie das alles erklärt haben und danke an den Hund Bootsmann, dass er so viel Geduld mit uns hatte. Dankeschön.
Hatte er ja gar nicht. Danke, Frau Wagner.
Das war Tonspur Wissen in dieser Woche. Wenn Sie über dieses Thema twittern wollen, freuen wir uns. Erwähnen Sie dabei doch bitte gerne die @LeibnizWGL oder @RPOnline oder beide. Reint Grob twittert unter @ReintGrob und mich finden Sie auf Twitter unter @DasTutManNicht. Danke, dass Sie dabei sind. Bis zur nächsten Woche.